willkommen zu unserem Podcast Trau dich mal. Ich bin Alicia und moderiere zusammen mit Mandy diesen Podcast.
Hallo zusammen!
Zu unserem Projektteam aus Studierenden der Uni Hildesheim gehören außerdem Annika, Carina und Angelique. Unser Ziel?
Mit euch und unseren GästInnen das Thema Trauma und Traumapädagogik kennenlernen, besser verstehen und sowohl Betroffenen als auch Fachkräften eine Stimme zu verleihen.
Hi und willkommen zur heutigen Folge. Direkt erstmal eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über multiple Traumatisierungen, emotionale und körperliche Misshandlungen und Selbstverletzungen. Wenn du dich mit diesen Themen unwohl fühlst, hör dir die Folge lieber nicht an oder hör sie zusammen mit einer Vertrauensperson. Zu Gast haben wir heute Lisa. Schön, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Lisa, ich bin 24. Ich bin Sozialarbeiterin in den Endzügen meiner staatlichen Anerkennung und auch ich habe in meinem Leben einige Traumata erlebt.
Hi Lisa, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du heute bei uns bist. Magst du uns einmal deine persönliche Geschichte mit uns teilen?
Ja, genau. Also ich glaube, zuerst ist es wichtig, in welche Familienstruktur ich reingeboren wurde. Also meine Mutter wurde von meinem Vater verlassen, weil sie schwanger mit mir war. Ich bin zu früh gekommen, 6 Wochen, war dann 4 Wochen auf Intensivstation mit 1860 Gramm und habe mich 4 Wochen erstmal um mein Leben kämpfen müssen, lag an Schläuchen, hatte die ersten 3 Lebensjahre ein Beatmungsgerät, was nachts regelmäßig ausgeschlagen hat, weil ich aufgehört habe zu atmen. Genau, das ist, glaube ich, so das Erste, womit ich, sage ich mal, nicht ganz einfach ins Leben gestartet bin. Meine Mama ist, wie gesagt, alleinerziehend gewesen. Mein Vater wollte nie etwas von mir wissen. Und meine Mutter ist selber psychisch krank. Also sie hatte schon immer Depressionen. Auch dadurch, dass sie halt verlassen wurde von meinem Vater im gleichen Jahr, ist ihre Mutter gestorben. Also gab es von ihr aus auch ein Trauma, während sie mit mir schwanger war. Und sie war eigentlich immer überfordert mit dem, was ich gebraucht hätte. Und das hat sich dann halt irgendwann so geäußert, dass ich emotionale und auch körperliche Gewalt erfahren musste. Ich habe auch die Sexualität meiner Mutter sehr oft mitbekommen als kleines Kind, was schlecht einzuordnen ist, einfach wenn man klein ist und nicht weiß, was da passiert. Dann durfte ich auch noch das Mobbing in der Schule miterleben. Also auch diesen Weg musste ich gehen. Und ich bin aber früh schon in Therapie auch gekommen und wir hatten früh auch Kontakt mit dem Jugendamt, da waren wir eigentlich immer gut angebunden. Was halt dann noch eins der größten, schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben war die Diagnose, dass ich missbraucht wurde. Das hat ein Krankenhaus festgestellt an meinem 14. Geburtstag tatsächlich, weil ich so Unterbauchschmerzen hatte und dann haben die eine Bauchspiegelung gemacht. Was tatsächlich vor 2-3 Jahren erst rausgekommen ist, ist, dass das eine Fehldiagnose war. Das heißt, ich bin während der ganzen Pubertät davon ausgegangen, dass ich missbraucht wurde. Und das hat viel mit mir und meiner Entwicklung gemacht und auch mit der Beziehung zu mir selbst und meinem Körper. Ja, das erstmal so zu meiner Geschichte.
Ja, wir sind auf jeden Fall gerade schon mal berührt, was du erlebt hast. Das ist ganz schön eine Menge, was da auch dein Trauma ausgelöst hat. Ich würde gerne direkt noch mal fragen zu der Fehldiagnose. Kannst du da kurz noch mal was zu sagen? Was ist da schiefgelaufen?
Ja, also in mir wurde eine Bakterie gefunden, die scheinbar nur von einem männlichen Geschlechtsteil kommen kann. So stand es zumindest damals im Bericht. Und mein Jungfernhäutchen war beschädigt und meine Gebärmutter war von innen komplett entzündet. Und daraufhin ist der Verdacht von dem Arzt geäußert worden, dass ich missbraucht worden bin. Und das hat sich dann aber im Krankenhaus durch die Kinderpsychologin und so hochgepusht, dass es nachher eigentlich feststand, dass ich missbraucht worden bin. Und ich natürlich gar nicht wusste, was meinen die, weil ich konnte mich an nichts erinnern. Natürlich gibt es ja das Phänomen, dass man traumatische Erlebnisse abspaltet und sich daran nicht erinnern kann. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das stimmt nicht. Und tatsächlich war das dann nochmal Thema vor 3 Jahren in meiner Therapie. Und ich habe gesagt, ich will das endlich lösen. Und dann hat meine Therapeutin sich nochmal dahinter geklemmt und hat mit dem Krankenhaus gesprochen. Und dann hat sie tatsächlich eine Entschuldigung von der Kinderpsychologin erhalten, die dann gesagt hat, ja, also rückwirkend betrachtet war das eine Fehldiagnose, das hätte man so nicht äußern dürfen. Es hätte sein können, aber also das kann sich auch durch andere Sachen entzündet haben. Ja, und somit, seitdem steht für mich eigentlich fest, dass ich nicht missbraucht worden bin, aber mit dieser Ungewissheit muss ich leben. Ich weiß es nie zu 100%. Ja.
Das ist ja auch schon eine krass seelische Belastung, also so eine Diagnose zu erfahren, dann versucht man jahrelang damit umzugehen und das auch irgendwo aufzuarbeiten und dann wird aufgelöst, dass es eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Also wie bist du damit denn überhaupt umgegangen? Alleine das ist ja schon eigentlich irgendwo ein traumatisches Erlebnis, oder? Also jetzt abgesehen davon, was halt wirklich tatsächlich alles passiert ist, und das, da fängt es ja tatsächlich, also finde ich, schon bei der Geburt an. Eine Geburt ist ja meistens für Kinder auch echt traumatisch, und das, was du berichtet hast, war ja auch nochmal tatsächlich problembehafteter als eine natürliche, normale Geburt. Also da sind ja ganz viele Ansatzpunkte, aber dieses Aufklären von einer Fehldiagnose, das stelle ich mir auch nochmal besonders hart vor. Wie bist du denn damit dann umgegangen?
Ja, also ich war ziemlich wütend auf das Krankenhaus und ich habe tatsächlich auch dieses Jahr mit einer Anwältin Kontakt aufgenommen und es war geplant, dass ich die tatsächlich verklage, weil das ganz viel halt einfach mit mir gemacht hat. Aber die Chancen sind halt relativ gering, das durchzukriegen. Der Prozess wäre halt sehr langwierig und wäre wahrscheinlich unglaublich anstrengend. Und ich muss sagen, dass ich jetzt durch meine Arbeit, die ich gerade mache, einen anderen Blick darauf bekomme, dass das diagnostiziert wurde. Also ich kann zwischenzeitlich sagen, Mensch, ja, das ist alles total blöd gelaufen, gar keine Frage. Aber hey, können wir nicht froh sein, dass sie einmal mehr hingeguckt haben als einmal zu wenig? Und so versuche ich das für mich jetzt hinzunehmen.
Und in deiner ganzen Zeit mit deinen Lebenskrisen, was hat dir besonders geholfen, mit den traumatischen Erfahrungen umzugehen, oder was hilft dir immer noch gut?
Also seit meinem 6. Lebensjahr bin ich therapeutisch angebunden. Ich habe hauptsächlich Verhaltenstherapie gemacht und das hat mir eigentlich immer super gut geholfen. Ich habe mit 18 Jahren einen klinischen Aufenthalt gehabt und dort habe ich DBT kennengelernt. Das ist eine bestimmte Therapieform für Menschen, die Traumaerfahrungen gemacht haben. Und das hat mir so gut getan irgendwie, dass ich gesagt habe, Mensch, das möchte ich weitermachen. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe bei mir in der Nähe eine Therapeutin gefunden, die das in Gruppentherapie und zusätzlich noch in Einzeltherapie macht. Und daran habe ich teilgenommen. Das ging ein ganzes Jahr. Und seitdem, muss ich sagen, hat sich grundlegend was bei mir verändert. Das war ein Prozess, das ging nicht von heute auf morgen. Aber ich bin dadurch so sehr gewachsen in mir und mit meinen Gefühlen, ja, dass es mir unglaublich gut geht zwischenzeitlich und dass ich viel an Lebensqualität zurückgewinnen konnte. Ja, und das, was man dort halt lernt, das sind ganz alltägliche Dinge und die wende ich auch heute immer noch an, in Situationen, in denen es mir vielleicht mal nicht so gut geht.
Das klingt auf jeden Fall super schön, auch dass du heute die Stärke hast, über all das zu sprechen und dass dir wirklich eine Therapieform so weit helfen konnte. Kannst du einmal unseren ZuhörerInnen erklären, genau was die DBT-Therapieform bedeutet? Was macht man da
Ja,
genau?
die DBT ist in verschiedene Module aufgeteilt. Ich kann jetzt nicht alle auswendig sagen, aber da geht es zum Beispiel um zwischenmenschliche Fertigkeiten, Impulskontrolle, Selbstakzeptanz. Und da geht es einfach, jeder hat ja irgendwo die Erfahrung gemacht, dass ein oder mehrere Bereiche schwierig sind. Und da lernt man einfach ganz viel. Also die typischen Skills, von die viele immer sprechen. Also eine Chilischote essen, wenn man sich selbst verletzen möchte, auf Murmeln laufen oder auch sagen zu können, Mensch, von einer Skala von 0 bis 10, wo befinde ich mich denn gerade mit meinem Selbstverletzungs- oder Suizidaldruck? Und dann einschätzen zu können, okay, das ist eine 7 heute und was steht denn auf meiner Liste, was ich bei einer 7 machen soll? So, und dann kann man sich halt gut regulieren, aber dazu gehört auch Achtsamkeit, also Fantasiereisen, einen sicheren inneren Ort haben. Also das ist total facettenreich. Und auch zu schauen, wer tut mir gut in meiner Umgebung, wer tut mir nicht so gut und wie gehe ich mit Konflikten um? Was ist mir dabei wichtig, wenn ich Konflikte klären möchte?
Wahrscheinlich auch Menschen aus seinem Leben zu streichen, von denen man denkt, die sind vielleicht wichtig, aber die tun mir eigentlich gar nicht gut. Also, dass man wirklich mal seinen Freundes- und Familienkreis radikal durchdenkt und da sich halt auch vielleicht wirklich von Menschen trennt,
Genau,
ne?
also natürlich ist das alles eine Sache, die ist freiwillig, da zwingt einen keiner zu. Aber natürlich schaut man mal genauer hin und guckt, wofür steht die Person in meinem Leben und ist es vielleicht besser, mich mehr abzugrenzen? Ja.
Darf ich noch einmal kurz fragen, wann das mit der Selbstverletzung bei dir angefangen hat? Also war eines von den traumatischen Erfahrungen besonders prägend dafür oder auslösend?
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 12 Jahren das erste Mal mich selbst verletzt habe. Das war an Weihnachten, als ein Partner von meiner Mutter mein Weihnachtsgeschenk doof fand und das dann zurückgegeben hat. Das hat mich irgendwie so traurig gemacht, dass ich mich dafür irgendwie dann selbst verletzt habe. Und so richtig angefangen, also ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, es war auf jeden Fall mit meinem 14. Lebensjahr und das müsste eigentlich dann gewesen sein, nachdem der Krankenhausaufenthalt war. Also da bringe ich das auf jeden Fall zeitlich mit in Verbindung. Und das war wirklich täglich. Ja.
Viele, viele Menschen können oft nicht nachvollziehen, warum man das macht, warum man sich selbst verletzt. Und kannst du uns beschreiben, was dir das in dem Moment sozusagen gibt oder was der Grund irgendwie in dem Moment ist oder vielleicht auch, wie es in der Situation hilft, obwohl es, sage ich mal, natürlich etwas ist, was sehr schädlich für einen ist, wo man ja auch dann ja entgegenwirkt und versucht, damit auch aufzuhören
Ja,
letztendlich.
das ist eine, also ganz plump gesagt, eine kurzfristige Entlastung. Wenn man sowas macht, dann hat man ganz viel Stress mit sich selbst. Also das kann sein, ich habe zum Beispiel mein Leben lang gehört, dass ich nichts kann und dass ich schlecht bin. Und dann willst du dich irgendwann dafür selber auch bestrafen, wenn du Fehler machst. Dann denkst du, oh, ich habe das jetzt verdient. Das kann aber auch einfach sein, dass man sich spüren will, weil man vielleicht nicht viel Körperkontakt mit seinen Eltern hat oder das eigentlich braucht und sich irgendwo Nähe holen will. Und dann gibt man sich die selber, indem man sich so sehr spüren kann und sich verletzt. So, ja.
Ja, man merkt auf jeden Fall schon mal, finde ich, dass du da auch sehr reflektiert bist, ne? Man merkt auch deine Profession, ne? Dass du dich mit den Themen auch schon auseinandergesetzt hast. Und ich finde es gerade auf jeden Fall sehr gut. Ich denke mal, das hilft jetzt vielleicht auch vielen, das besser zu verstehen und ja, das so aus deiner betroffenen Perspektive, aber auch aus der professionellen Ebene. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, denn du hast uns schon erzählt, du bist zurzeit an einem Buchprojekt zugange, wo Betroffene ihre Erfahrungen niederschreiben können, auch zu der DBT-Therapie. Magst du uns dazu ein bisschen was
Ja,
erzählen?
klar. Also, ich habe ja erzählt, dass ich dann die Therapeutin gefunden habe, die die DBT-Gruppe gemacht hat. Und die hat sich jetzt nach einigen Jahren entschlossen, ein Buch zu schreiben über DBT, von Betroffenen für Betroffene, aber auch für Angehörige oder Lehrer, Sozialarbeiter, einfach um das nochmal besser zu verstehen, worum es da geht. Und da wird zum einen das Thema beleuchtet, was ist DBT überhaupt? Und es wurde eine Forschung durchgeführt. Wie fühlten sich die Klienten vorher? Wie fühlten sie sich währenddessen? Und wie fühlten sie sich nachher? An dieser Studie haben wir dann auch teilgenommen. Und dann soll es auch darum gehen, dass da, wo die DBT erfolgreich war, wir sind jetzt so ein Team aus ungefähr 8 Mädels und einem Jungen, glaube ich, die DBT gemacht haben und die dadurch ganz, ganz viel Lebensqualität gewonnen haben. Und die kriegen jetzt Platz in diesem Buch, ihre persönliche Geschichte zu erzählen und vielleicht auch auf einem besonderen Blickpunkt. Also die eine zum Beispiel, die hat DBT durch DBT Yoga entdeckt für sich und macht damit ganz viel, dass sie sich selbst regulieren kann jetzt durch Yoga-Übungen. Und ich schreibe halt tatsächlich darüber. Ja, ich habe immer so einen Titel vor Augen, von der Hilfesuchenden zur Helfenden. Ne? Ja.
Das ist ja auch ein super Übergang zur nächsten Frage. Aber zu dem Buchprojekt, du kannst uns auf jeden Fall gerne, wenn das veröffentlicht wird und wenn der Titel des Buches bekannt ist, auch gerne darüber informieren. Das passt ja perfekt auch zu unserem Podcast und zu dem Thema und Ziel, was wir damit irgendwo auch angreifen und erreichen wollen. Dann können wir das gerne bei uns auf Instagram auch mal verlinken und
Gerne.
promoten. Von der Hilfesuchenden zur Helfenden so. Können wir auch gleich zu dem fachlichen Aspekt einmal kommen. Du hast soziale Arbeit studiert und bist jetzt in der staatlichen
Genau.
Anerkennung. Wie gut hast du dich denn von der Uni auf das Thema Trauma oder Traumapädagogik vorbereitet
Ja,
gefühlt?
die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich zugeben muss, dass ich in meinem Studium einen ganz anderen Schwerpunkt gewählt habe. Und ich glaube, das ist der springende Punkt bei dem Studium Soziale Arbeit, zumindest an der FH, wo ich es gemacht habe, weil man hat so unglaublich viele Seminare, die man belegen kann, dass man letztendlich hier was mitnimmt, da was mitnimmt, aber gar nicht so intensiv auf was eingehen kann. Ich habe jetzt während meines Anerkennungsjahres Trauma-Seminare gemacht, muss aber ehrlich sagen, dadurch, dass ich mich mein Leben lang schon selber damit beschäftigt habe, habe ich dann nicht viel mitgenommen. Aber ich glaube, für die, die sonst mit Trauma nicht in Berührung kommen, privat, für die war das schon sehr gut. Aber auch da sind die Seminare einfach begrenzt, definitiv.
Also, das heißt, du kannst dir selber Seminare aussuchen, die sich vielleicht mit dem Thema Traumapädagogik beschäftigen, aber jetzt von der Uni selber in den ganzen Einführungsvorlesungen und so wird das wahrscheinlich eher wenig,
Genau,
thematisiert.
ja, also gar nicht, würde ich sagen. Ja.
Und hast du denn aufgrund deiner traumatischen Erfahrungen ja, dich für den sozialen Studiengang entschieden? Also hatte das was miteinander zu tun oder ja, gibt es da eine Verbindung?
Bestimmt. Also ich glaube, dass ich nicht ohne Grund Sozialarbeiterin geworden bin. Und ich glaube, dass ganz viele Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen nicht ohne Grund Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen geworden sind. Nur dass es tatsächlich einfach nicht ausgesprochen wird. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema, was so ja zu den Tabuthemen gehört. Was aber, also ich finde, dass vielleicht könnte das meine Aufgabe jetzt in meiner Profession werden, das ein bisschen zu thematisieren und damit aufzuklären, weil es ist doch gar nicht schlimm, mit sowas in Berührung gekommen zu sein im Leben. Wichtig ist, dass man das gut verarbeitet hat und dass man jetzt weiß, wie man sich selbst auch abgrenzen und schützen kann.
Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, das, sage ich mal, publik zu machen, also mit anderen Leuten sie zu motivieren, über ihr Trauma zu sprechen. Und wie du jetzt eben schon gesagt hast, das ist doch gar nicht schlimm. Und letztendlich passiert wahrscheinlich so vielen von uns eine traumatische Erfahrung, aber es ist uns gar nicht bewusst, dass es wirklich eine ist. Und dann redet man nicht drüber, dass man wirklich klar macht, reden, kommunizieren, hilft halt auch zu verarbeiten und zu sehen, ich bin nicht alleine.
Definitiv.
Das ist, finde ich, eine sehr gute Aufgabe auf jeden Fall. Und ja, jetzt vielleicht auch schon in deinem praktischen Anerkennungsjahr, hast du da schon mal gemerkt, dass dir vielleicht deine eigenen traumatischen Erfahrungen irgendwo im Weg stehen, oder hat es dir eher geholfen in deinem wirklichen praktischen Umgang, vielleicht auch mit KlientInnen? Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Bereich du arbeitest, vielleicht kannst du es auch noch mal kurz erzählen.
Ich arbeite in einer Tagesgruppe. Das ist etwas, also ich sage mal, das ist so ein Zwischending zwischen einem Hort und einer Wohngruppe. Also die Kinder kommen nach der Schule zu uns, 5 Tage die Woche, bleiben bis abends bei uns und gehen zum Schlafen nach Hause. Also das ist meistens vom Jugendamt installiert, weil in irgendeiner Weise Kindeswohlgefährdung vorliegt oder weil auch die traumatische Erlebnisse haben und in irgendeiner Weise verhaltensauffällig sind in den Schulen oder auch zu Hause. Und das ist einfach, um die Kinder zu entlasten, um die Kinder mal Kinder zu sein zu lassen in unserer Gruppe und dass die Eltern Entlastung finden in der Zeit. Und da werde ich tatsächlich ganz, ganz häufig mit meinen Sachen konfrontiert und das war am Anfang ziemlich hart. Also ich bin am Anfang jeden Tag nach Hause gefahren und habe geweint. Aber auch das ist ein Prozess gewesen. Ich habe irgendwann gelernt, mich abzugrenzen und zu wissen, hey, ja, die Dinge passieren, aber ich kann auch helfen. Gerade ich weiß, wie man die Dinge angehen kann, dass irgendwie die Kids auch Hilfe bekommen. Und ich habe tatsächlich auch ein Kind, was auch die Diagnose, oder was heißt Diagnose, auch den Verdacht Missbrauch hat. Genau das Gleiche. Und man weiß nicht, ob es passiert ist. Und das Kind ist total auffällig. Aber vielleicht ist es auch einfach nur auffällig, weil es weiß, dass es diesen Verdacht gibt und gar nicht begreifen kann mit 8 Jahren, was das überhaupt bedeutet.
Das heißt, du hast da auf jeden Fall einfach, könnte man vielleicht sagen, besonderes Feingefühl einfach oder feine Antennen einfach, weil du es selbst auch erfahren hast. Und ich würde gerne noch mal fragen, wir haben gerade drüber gesprochen, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo du dann auch geweint hast, was einfach, ja, was in dir ausgelöst hat. Gibt es da denn so spezielle Trigger, die da bestimmt was in dir auslösen, also die du jetzt, sage ich mal, beispielsweise nennen kannst?
Ja, wenn sich ein Kind selbst verletzt. Also Die sind bei mir 6 bis 10 Jahre alt, da sieht Selbstverletzung immer noch mal anders aus. Die beißen sich, die hauen sich die Bleistiftmine in die Hand, aber es gab auch einen Jungen, der sich stranguliert hat und das war ganz schlimm. So. Und das ist total belastend. Aber ich bin dann irgendwann offen damit umgegangen in der Gruppe und bei meinen Kollegen, habe gesagt, ey Leute, wenn das passiert, dann brauche ich Hilfe und dann muss ich auch mal den Raum verlassen und mal atmen können, weil das ist sogar für einen sozial, für jeden, glaube ich, schlimm mit anzusehen. So, da stumpft, also entweder stumpft man irgendwann ab oder also das muss einen emotional berühren. So, und ich bin dann einfach so, dass ich sage, boah Leute, da bin ich gerade irgendwie noch nicht, da muss ich dann den Raum verlassen und mal atmen. Ja.
Und da können deine KollegInnen, also die gehen da auch gut mit um, also ihr versteht euch da gut, ihr zieht da an einem Strang.
Ja, und was ich auch erlebt habe, und das ist vielleicht auch ein Tipp für alle, die in der sozialen Arbeit sind und auch irgendwie ihre Geschichte mitbringen, wenn man ein gutes Team hat und man Vertrauen zum Team hat, es auch ruhig anzusprechen, weil dadurch, dass ich das mit dem einen Kind angesprochen habe, das die gleiche Geschichte hat wie ich, ging es mir schon viel besser. Weil die haben mir das Kind ein bisschen abgenommen, dass ich nicht ständig mit dem Kind irgendwie alleine war, weil, und das ist auch ein Phänomen, die Kinder spüren das, dass du die gleiche Geschichte hast. Der klettete an mir die ganze Zeit. Und er wusste genau, was meine Punkte sind. Und das ist ja, also die haben natürlich auch so wahnsinnige Antennen für Stimmungen, für Gefühle. Und wenn ich selber mit mir überfordert bin, dann merken die das. Und das auch einfach an den Kollegen dann abzugeben, zu sagen, hey, Mensch, das ist jetzt gerade irgendwie zu viel. Und das kann ich euch dazu sagen, da ist mir vielleicht Ähnliches passiert. Das hat unglaublich viel gebracht auch.
Die Stärke muss man aber auch erstmal haben. Also ich glaube, die wenigsten trauen sich zu sagen, ich brauche gerade Hilfe oder ich kann das nicht oder nein einfach zu sagen und da Selbstachtsamkeit irgendwie ja mitzubringen, weil ich glaube, in den meisten Menschen, also gerade SozialarbeiterInnen, die wollen ja auch immer wirklich helfen, helfen, helfen und es ist super schwer, sich irgendwo dann das einzugestehen, dass man vielleicht gerade in dem Moment selber nicht kann.
Und aber auch was ich immer ganz wichtig finde, klar, Sozialarbeiter wollen immer helfen, 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 aber es gibt auch Grenzen, so. Und man kann nicht immer allen helfen. Und das akzeptieren zu müssen, ist halt hart. Aber das muss jeder wissen, der sich auf die soziale Arbeit einlässt, so. Wenn ich weiß, dass ich das Kind abends nach Hause schicke und es abends wieder verprügelt wird, dann muss ich damit leben und dann kann ich da nicht helfen. Sondern ich kann dafür sorgen, dass es am nächsten Tag wieder einen schönen Tag bei uns hat. Aber da hat meine Hilfe in gewisser Weise erstmal eine Grenze.
Ja, ich finde, da hast du auf jeden Fall schon eine wahnsinnig professionelle Haltung. Ich finde, es ist sehr, sehr beeindruckend, was du so erzählst, wie du darüber sprichst. Und ich glaube, es wird auch deutlich, dass auch gerade so diese kommunikativen Fähigkeiten in dem Beruf einfach auch unglaublich wichtig sind. Genau wie diese selbstreflexiven, also alles, was wir auch schon thematisiert haben. Ja, ich finde es wahnsinnig interessant.
Ja, und was ich noch gern sagen wollte, ist, ich habe jetzt viel davon geredet, dass es mich belastet, aber Menschen, die in gewisser Weise ihre Lebensgeschichte mitbringen, die haben einen ganz anderen Blick auf Klientinnen. Also meine persönliche Gabe ist zum Beispiel, dass ich immer genau weiß, was die Kinder brauchen. Also ein schönes Zitat von einer Kollegin, was ich immer gerne sage, ist, sie sagt zu mir, hey Lisa, du siehst irgendwie immer Dinge bei den Kindern und Bedürfnisse, die können wir mit unseren Augen nicht sehen. Und wir haben ein Kind in der Gruppe, was nicht spricht. Also das nennt man selektiven Mutismus, wer das mal googeln mag. Und ich weiß immer genau, was sie guckt mich an und ich weiß, was sie braucht. So. Und ich bin ein wichtiges Glied in dieser Gruppe, weil ohne mich hätte sie das einfach sehr schwer, weil keiner immer so richtig weiß, was sie denn möchte. Wenn sie sich den Bauch reibt, denken die anderen, sie ist satt, aber ich weiß, sie möchte einen Tee. Also so, ne, das sind so Fähigkeiten, die, glaube ich, nur Sozialarbeiter mitbringen, die eine Geschichte mitbringen, ja.
Also, genau das ist ja auch was Schönes, weil du dadurch ja auch irgendwo eine besondere Aufgabe zum einen hast, aber auch eine ganz besondere Bindung zu den Kindern und auch eine Vertrauensperson für die Kinder sein kannst, ne?
Aber da, um nochmal auf diesen Punkt mit der Abgrenzung vielleicht zurückzukommen, das ist ja schon gar nicht so einfach und du sagst auch, das war bei dir im Prozess. Was sind da deine persönlichen Erfahrungen? Was hat denn besonders gut geholfen, dich wirklich abzugrenzen in dem Maße, wie es halt geht?
Ich glaube, dass das bei mir so ein bisschen mit Achtsamkeit auf jeden Fall auch verschwimmt. Also mir ist zwischenzeitlich ganz wichtig, dass wenn ich abends nach Hause fahre, dass ich einfach noch mal so Zeit für mich habe, den Tag noch mal reflektiere. Dazu gehört auch, dass ich, wenn ich zu Hause bin, Leute anrufe oder mit Freundinnen oder so spreche und sage, hey, das ist mir heute passiert, das war so krass, dass man es einfach nochmal los wird. Was ich auch mache, ist Tagebuch schreiben, aber ein Positivitätstagebuch, wo ich jeden Tag festhalte, Mensch, was habe ich denn heute, drei Dinge, die ich heute erlebt habe, die wirklich toll waren. Und eine Sache, wo ich jemandem helfen konnte, so. Und dann nochmal so eine positive Verstärkung für mich. Also ich arbeite ganz viel mit Achtsamkeit und dass mein Energielevel wirklich nie leer geht, sondern dass ich immer darauf achte, dass es eine gute Balance ist. Und was auch dazu gehört, sich einfach mal einzugestehen, hey, heute brauche ich einen Tag Pause. und dann ist das okay. Und das, wenn man das im Team besprechen kann, und das können wir zum Glück zwischenzeitlich im Team, dann ist das super wertvoll, zu sagen, Leute, ich bin gerade so ausgeschlaucht, ich brauche morgen einfach einen Tag frei. So, und sich das dann auch einzugestehen und zu nehmen.
Super gut, dass du das machst. Also ich hoffe, dass ihr da draußen das alle hört und alle angehenden sozialen Fachkräfte auf jeden Fall diese Worte in Erinnerung behalten. Ich denke auch, Selbstschutz, Selbstachtsamkeit, Kommunikation sind wie immer, das hatten wir auch schon in einigen Folgen, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mir brennt noch eine Frage die ganze Zeit auf der Zunge, die eigentlich wieder eher zu deinen traumatischen Erlebnissen führt, und zwar: Wie ist die Beziehung mit deiner Mutter? Also hat dir vielleicht die DBT-Therapie oder sogar das Studium oder jetzt diese staatliche Anerkennung und deine Erfahrung, die du gemacht hast, vielleicht damit geholfen zu verstehen, was sie durchgemacht hat, oder ein Gespräch zu ihr zu suchen, oder gab es das vorher schon? Wie geht ihr da so miteinander?
Also unsere Beziehung ist immer sehr ambivalent, aber das geht nicht von mir aus, sondern eher von ihr, weil sie einfach psychisch krank ist und das leider nicht so reflektiert ist, wie ich das geschafft habe in meinem Leben, und darauf bin ich auch besonders stolz. Aber dadurch, dass ich viel über mich erfahren habe, warum, wie, was passiert ist, und dass ich jetzt natürlich auch lerne, mit psychisch kranken Menschen umzugehen, habe ich für mich einen Weg gefunden, mit ihr umzugehen. Und dazu gehört es auch zu akzeptieren, dass es in regelmäßigen Abständen immer wieder Kontaktabbrüche gibt, dass ich mir Dinge anhören muss, die sehr persönlich sind, aber dann auch zu sagen so, hey, ich bin nicht alleine verantwortlich für deine Lebenssituation, du bist alt genug, und damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Du kannst dich wieder melden, wenn es dir besser geht oder wenn du glaubst, dass wir normal miteinander reden können. Aber so möchte ich nicht mit dir sprechen. Und das ist es ist mir, glaube ich, jetzt letzte Woche das erste Mal gelungen, das so auszusprechen, weil ich sonst wirklich jedes Mal, wenn Kontaktabbruch war, zu Hause saß und einen Zusammenbruch hatte und gar nichts mehr ging. Und das geht einfach nicht. Also das kann ich mir einfach nicht leisten, in meinem Beruf nicht, in meinem Leben einfach nicht. Das ist es auch einfach nicht wert. Und da lerne ich jetzt mit umzugehen und sie zu akzeptieren, so wie sie ist. Und ich liebe sie trotzdem, egal was sie mir angetan hat und wie sie mit mir umgeht. Das ist, glaube ich, das kennt jeder. Also ja, meine Mama ist meine Mama.
Und hat denn deine Mama sich auch Hilfe gesucht, oder ist sie in Behandlung, dass sie da auch Unterstützung erfährt?
Ja, sie ist immer wieder mal in therapeutischer Behandlung. Das geht dann auch wieder eine Zeit lang aufwärts. Aber das ist leider immer nicht sehr, sehr lange. Also eine Therapie ist natürlich auch immer begrenzt. Und muss neu beantragt werden. Und in den Zeiten, wo sie dann so ein bisschen verloren und auf sich selbst gestellt ist, geht das leider schnell wieder bergab, kann man ja wirklich sagen. Und dann ist es sehr anstrengend. Aber ich muss mir auch immer sagen, hey, ich bin nicht ihre Therapeutin und ich bin auch nicht ihre Sozialarbeiterin. Ich bin ihre Tochter. So. Genau, und ich muss mich nicht um sie kümmern. Also natürlich in gewisser Weise kümmert man sich um seine Mutter, aber nicht so intensiv, wie sie es vielleicht von mir erwarten würde. Dann wieder abgrenzen. Ne? Das ist wieder die Abgrenzung. Ja. Zu sagen, hey, ich bin deine Tochter und ich muss mich nicht um dich kümmern.
Ja, da sich auch klar zu werden, wie sind jetzt hier die Rollen und wo sind die Grenzen, wie du sagtest, das ist, glaube ich, da auch ganz zentral. Ja.
Muss man, glaube ich, in jeder Beziehungskonstellation, ob jetzt arbeitstechnisch oder persönlich, familiär. Super stark auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Alicia, gerne, bitte.
Ja, wir würden dir gerne noch die Frage stellen, wie in anderen Folgen auch. Das ist ja so ein bisschen auch unsere, gerne auch hin zum Abschlussfrage. Glaubst du, dass wir alle ein Trauma haben?
Dazu habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht und ich habe mich tatsächlich auch heute mit meiner Kollegin darüber unterhalten, die ja gerade die Ausbildung zur Traumapädagogin macht. Und ich glaube, wir waren auf einem Nenner, wenn wir sagen,
bin ich gespannt.
jeder Erlebnisse im Leben haben, die einschneidend sind. Und dass man nicht generell das Wort Trauma dafür benutzen kann, aber dass das natürlich immer darauf ankommt, wie schlimm ist ein Erlebnis, also wie sehr hat es einen beeinflusst. Also ich glaube, dass viele Menschen ein Trauma erlebt haben oder jeder Mensch sogar ein einschneidendes Erlebnis oder mehrere einschneidende Erlebnisse im Leben hat. Das kann ja zum Beispiel die verstorbene Oma sein oder so. Oder ja, der Bruder, der stirbt oder keine Ahnung. Aber das ist nicht gleich ein Trauma. Und was ich gerade noch wiedergeben kann, sie wird sich die Folge auch anhören, ist, dass ihr wichtig war zu sagen, dass man mit dem Begriff Trauma nochmal sensibel umgeht. Also, dass man schnell sagt, hey, boah, ja, du hast so eine traumatische Erfahrung. So, und dass wir das Wort behutsam benutzen für wirklich Dinge, die ja sehr psychisch belastend sind.
Das ist nochmal ein gutes Appell, glaube ich. Dass man da wirklich sensible Worte irgendwie findet. Trauma ist ja auch irgendwo ein ziemlich großer Begriff und damit denkt man immer sofort an etwas ganz Schlimmes. Also ich spreche halt auch gerne von traumatischen Erlebnissen, was halt auch wirklich eine Trennung von den Eltern sein
Genau,
kann
aber auch
oder.
da zu gucken, naja, die Laura, die fand die Scheidung ihrer Eltern ganz schlimm, aber sie konnte damit gut abschließen, das ist für sie in Ordnung. Oder weiß ich nicht, die Mia, die leidet da bis heute drunter so, ne? Und mal zu gucken, bei Mia ist es vielleicht ein
Genau.
traumatisches Erlebnis und bei Laura war es vielleicht ein einschneidendes Erlebnis, was sie aber nicht als Trauma bezeichnen würde.
Genau, das ist super
Genau, da ist
individuell.
Sprache auf jeden Fall auch sehr wichtig und ich glaube definitiv auch noch etwas, womit viele sich auch noch unsicher sind, aber wo man ja auch nie auslernt und ja, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch einfach sich auszutauschen und da so ein bisschen eine Sensibilität für zu entwickeln. Das finde ich auf jeden Fall auch nochmal gut, dass du das angesprochen hast. Ja, hast du vielleicht, liebe Lisa, noch Worte, die du an angehende Fachkräfte oder auch Betroffene richten möchtest?
Also ich glaube, was ich einfach super wichtig finde, ist, dass die ihren Lebensweg mitbringen und vielleicht auch echt viel, das kann man ja so sagen, Mist im Leben schon erleben mussten, dass auch die fähig sind, gute Sozialarbeiter zu sein und dass das wahnsinnig viel Energie kostet und ein Entwicklungsprozess ist, aber hey, ihr könnt trotzdem im Sozialwesen arbeiten und da ganz besondere Stärken auch sein und besondere Glieder im Team auch einfach sein. Ja.
Super. Vielen lieben Dank, liebe Lisa, für deinen sehr interessanten Einblick in dein Leben und deine Erfahrungen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute und viel Erfolg beim Abschluss deiner
Dankeschön.
staatlichen Anerkennung. Wir freuen uns sehr auf das Buch, wenn es
Ja.
veröffentlicht wird, wenn du uns darüber in Kenntnis
Ja,
setzt. Wir werden es auf
sehr
jeden Fall
gerne.
promoten. Und ja, dann war es das auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und bleibt wie immer neugierig. Bis bald.
Tschüss.
Wenn ihr gerne mehr über das Thema Trauma erfahren wollt oder gehört werden möchtet, schaut doch gerne mal bei unserem Insta-Account Trau dich mal vorbei und teilt eure Geschichte oder sendet uns eine E-Mail. Die Infos dazu findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung.
Ihr werdet gehört und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder.